SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Klassenclowns und Sitzenbleiber. Kommen Jungs in der Schule zu kurz? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Sie müssen häufiger die Klasse wiederholen, können im Durchschnitt schlechter lesen und machen seltener Abitur. Jungen gelten im Vergleich zu Mädchen als die Sorgenkinder im deutschen Bildungssystem. Wenn sie auffallen, dann durch Desinteresse, aggressives Verhalten oder Stören im Unterricht. Sind die Schulen auf die Bedürfnisse von Jungen nicht eingestellt? Expertinnen wie die Autorin Birgit Steiner beklagen eine einseitige Pädagogik, die nur noch die Mädchen im Blick habe. Gleichzeitig ertönt der Ruf nach mehr männlichen Lehrern, vor allem an den Grundschulen. Ziehen Jungen im Bildungsmatriarchat tatsächlich den Kürzeren? Brauchen sie verstärkt gleichgeschlechtliche Vorbilder, um in der Schule Erfolg zu haben? Und wie kann eine jungengerechte Erziehung funktionieren? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Frau Steiner, Sie sind Leiterin einer Grundschule, der Scheffelschule in Rielassingen im Kreis Konstanz, und haben ein Buch über Jungs in der Schule geschrieben, sein Titel Artgerechte Haltung. Darin beklagen Sie, dass Jungs in Sachen Bildung immer weiter zurückfallen. Woran machen Sie das fest?
Zunächst mal mache ich es an Beobachtungen fest, die ich in über 30 Jahren pädagogischer Arbeit sammeln konnte. Jungs sind bewegungsorientiert, sie fassen vieles an, sie gehen an ihre Grenzen. Und all diese Dinge, die ihnen eigentlich anheimstehen, werden zunehmend in der Pädagogik missachtet, ignoriert. Wenn man auch weiterblickt in den Bildungssektor, wenn man zurückblickt, wie waren vor 20, 30 Jahren zum Beispiel Abituraufgaben formuliert, wie war überhaupt die Prüfungsordnung formuliert, um einen Abschluss in der Schule zu bekommen, dann stellt man fest, dass damals zum Beispiel Naturwissenschaften einen sehr viel höheren Stellenwert hatte. Sie wurden in den letzten Jahrzehnten immer mehr zugunsten von Sprachen und Aufgaben in dieser Richtung verändert. Man hat damals natürlich absolut die Mädchen im Blick gehabt, das war auch richtig so, ein Mädchen sollte die Unterstützung erfahren. Man hat daraufhin, denke ich, unser Bildungssystem und auch unser gesamtes Erziehungsdenken auf Mädchen zunehmend abgestellt und hat die Jungs unterwegs verloren.
So, dass die Jungs heute zu kurz kommen?
So empfinde ich das, ja. Also die Bedürfnisse vieler Jungs. Was ich immer schlecht finde, ist es zu stigmatisieren. Ich möchte es nicht sagen, das trifft für alle Jungs zu. Ganz sicherlich nicht. Aber sicherlich für einen großen Teil von diesen Jungs trifft es zu.
Ich möchte die Frage weitergeben an Dr. Hannelore Faulstich-Wieland. Sie ist emeritierte Professorin für Erziehungswissenschaften an der Universität Hamburg. Frau Faulstich-Wieland, teilen Sie die Diagnose von Frau Steiner? Sind Jungen in unserem Bildungssystem tatsächlich die Verlierer?
Also ich würde sagen, das kann man nicht so behaupten, und insbesondere kann man es auch nicht auf das Bildungsmatriarchat zurückführen, weil die Aussage, Jungs fallen immer weiter zurück, wenn man da hinguckt, dann war es auch in den 60er Jahren bereits so, dass die Jungs damals die schlechteren Noten erhalten haben und insofern auch häufiger sitzen geblieben sind als Mädchen. Und damals gab es deutlich mehr männliche Lehrkräfte. Wenn man die Statistik ranzieht für die Abschlüsse, das habe ich für 2017 jetzt nochmal gemacht, dann kann man sehen, dass die nicht zurückgefallen sind, sondern ganz im Gegenteil. Wenn man vergleicht die Abschlüsse der Gesamtbevölkerung von 15 bis entsprechend am Ende des Lebens, dann hat etwa ein gutes Drittel der Männer einen Fachhochschulabschluss oder ein Abitur. Wenn man die 20- bis unter 25-Jährigen für den gleichen Zeitraum anguckt, dann ist das etwa die Hälfte, die einen solchen Abschluss hat. Und insofern kann man nicht sagen, sie fallen zurück. Was sicher richtig ist, ist, dass die Frauen deutlich stärker aufgeholt haben, weil sie in den 1960er Jahren wesentlich weniger Chancen hatten, weiterführende Bildung zu erreichen. Aber es ist einfach so, dass man nicht einfach sagen kann, Jungen sind die Bildungsverlierer im Bildungssystem, und man kann es nicht ohne weiteres auf das Geschlecht der Lehrkräfte zurückführen.
Mein dritter Gast ist der Erziehungswissenschaftler Dr. Christoph Fantini von der Universität Bremen. Herr Fantini, jahrzehntelang hat man sich überlegt, wie man Bildungschancen von Mädchen verbessern kann. Mittlerweile gibt es in vielen Firmen und Behörden spezielle Girls' Days, um Mädchen vor allem für technische Berufe, also die bisher als typische Männerjobs galten, zu interessieren. Täuscht der Eindruck, oder sind heute nicht mehr die Mädchen, sondern die Jungs das benachteiligte Geschlecht?
Ja, ich kann mich eigentlich dem anschließen, was Frau Faulstich-Wieland eben gesagt hat. Es ist ganz wichtig zu differenzieren. Frau Steiner hat es ja auch anklingen lassen. Es geht nicht um die Jungs, sondern es geht um eine leider relativ große Gruppe von Jungs, die in der Regel aus sozioökonomisch benachteiligten Quartieren kommt, die leider viel zu oft auch nicht deutsche Erstsprache hat. Die Eltern haben wenig Geld und keine hohen akademischen Abschlüsse. Diese Gruppe der Jungen scheitert viel, viel, viel zu häufig im deutschen Schulsystem. Das ist nicht nur in Bremen so. Und da muss man dringend was tun. Aber es gibt natürlich weiterhin eine große Zahl von Jungs, wo die Eltern viel Geld haben, selber akademische Abschlüsse und die kommen durch Schulsystem sozusagen, egal was das System mit ihnen macht. Von daher sollte man nicht von den Jungen sprechen, weil man dann wirklich auch ein Stigma schafft, was dann allen Jungen anhaftet, sondern man sollte eher gucken, wo sind die konkreten Gruppen, wo man viel besser werden muss in dem deutschen Schulsystem, um die mehr zu fördern. Aber ich komme gerade aus einem Urlaub in einem afrikanischen Land. Vor 3 Wochen hatte ich Besuch von einer Studenten- und Studentinnengruppe aus Kenia bei mir im Fachbereich. Und sowohl im Sudan als auch in Kenia wurde mir berichtet, dieses Problem, dass eine immer größere Gruppe von Jungen in der Bildung nicht klarkommt, ist anscheinend ein globales. Das ist kein spezifisch deutsches, sondern diese Entwicklung scheint über die Landesgrenzen weit hinauszugehen. Da hat sich was ganz grundsätzlich verschoben. Also die Frauen schaffen es erfreulicherweise eben auch in diesen Ländern immer besser in die akademischen Ausbildungsgänge zu kommen und immer mehr junge Männer scheitern.
Lassen Sie uns trotzdem nochmal die Lage in Deutschland genauer in Augenschein nehmen. Frau Steiner, Sie schreiben in Ihrem Buch, die Strukturen des Bildungssystems hätten sich den Bedürfnissen der Mädchen angepasst. Bezogen auf den Bereich, in dem Sie sich jetzt am besten auskennen, nämlich die Grundschule, was heißt das konkret?
Zum einen natürlich die persönliche Präsenz von Lehrkräften. Also es ist korrekt, dass nicht allein das Geschlecht der Lehrkraft über die Qualität des Unterrichts bestimmt. Aber nichtsdestotrotz haben Frauen, denke ich, in ihrem Habitus, allein in ihrer Sprache, ganz bestimmte Wertesysteme, die sie auch nach außen tragen. Während Männer vermutlich manche Probleme anders lösen könnten. Also hier der geringere Anteil von Männern an einer Grundschule macht sicherlich einiges aus. Das Zweite ist, dass sich, wenn man die Bildungspläne anschaut, ich finde, es hat sich doch allerhand verändert. Dinge, die wettbewerbsorientiert sind, die zum Beispiel auch handlungsorientiertes Lernen, und zwar manche jetzt konkrete Dinge, technische Dinge, die MINT-Fächer zum Beispiel anbelangt, werden in den Grundschulen eher weniger bedacht. Die Förderung ist im Moment ganz stark auf sprachlicher Ebene angesetzt. Ich vermisse hier zum Beispiel die interdisziplinären Möglichkeiten, dass man über Naturwissenschaften versucht, Sprachförderung zu betreiben. Ich vermisse viel mehr sinnhaftes Lernen, Aufgaben, die die Kinder beeindrucken, die ihre Bedürfnisse erfahrbar machen und an denen sie sich entlanghangeln können. Diese Dinge tauchen weniger auf.
Frau Wolschig-Wieland, Frau Steiner hat gerade gesagt, dass an den Grundschulen hauptsächlich Frauen unterrichten. Ist das ein Problem?
Also die Studien, die es dazu gibt, sagen, in Bezug auf die Kompetenzentwicklung der Kinder ist es kein Problem. Es gibt keine Unterschiede in der Förderung von Mädchen und Jungen durch das Geschlecht der Lehrkräfte.
Das heißt, die Tatsache, ob die Klasse jetzt von einem Mann oder von einer Frau unterrichtet wird, die hat keinen Einfluss auf den Lernerfolg der Schüler.
Die hat keinen Einfluss. Da gibt es eine relativ gute Übersichtsstudie von dem Marcel Helbig, der internationale Studien dazu untersucht hat und nicht feststellen kann, dass es da überhaupt einen Effekt gibt auf die Frage, was lernen Sie? Ich kann mir gut vorstellen, dass was Frau Steiner gerade beschrieben hat an Beobachtungen, und dass das ein Problem ist. Das würde ich auch so sehen. Ich fände es ganz wichtig, dass naturwissenschaftliche Aspekte eine Rolle spielen in Schule und dass die insbesondere auch sprachlich vermittelt werden. Das ist aber meiner Meinung nach kein Problem, was alleine die Förderung von Jungen betrifft, sondern das gilt für Mädchen wie Jungen gleichermaßen. Mädchen sollten unbedingt auch an Naturwissenschaften herangeführt werden. Und es gibt auch durchaus viele Jungen, für die so eine Herangehensweise ganz wichtig wäre. Entscheidender scheint mir zu sein, dass eine Vielfalt an den didaktischen Möglichkeiten genutzt wird, um der Vielfalt der Kinder gerecht zu werden.
Ja, also weil eben diese Helbig-Studie angesprochen wurde, die sehe ich etwas skeptisch, muss ich sagen. Das ist so eine globale Fliegenbeinzählerei, finde ich. Also ein Abgleich, was für Zeugnisse kriegen Jungs, wenn sie irgendwann mal eine männliche Lehrkraft hatten in ihrer Laufbahn. Und ich bin da sehr skeptisch, was die Belastbarkeit dieser Ergebnisse angeht. Vielleicht auch, weil ich nicht so gerne so im großen Umfang Zahlen auswerte und dann so große Schlussfolgerungen ziehe, sondern eher versuche, mit Kindern ins Gespräch zu kommen und dann zu hören, was sie berichten. Und da habe ich in den letzten 3-4 Jahren in der Begleitforschung zu meinem Projekt Rented Teacher Man doch sehr einschneidende Dinge gehört von Grundschulkindern, Jungen und Mädchen.
Vielleicht muss man das ganz kurz dazu sagen. Sie leiten in Bremen ein Projekt, in dem Sie angehende Grundschullehrer an Grundschulen vermitteln, die einen Männermangel haben.
Richtig, genau. Ich verleihe sozusagen eben Studenten, die Grundschullehramt oder auch Gymnasium-Oberschullehramt studieren, an männerfreie Grundschulen. Und da gibt es leider in Bremen alleine 17 Stück. Und inzwischen habe ich in 14 von denen dann eben meine Mitarbeiter. Und unter anderem diese Mitarbeiter machen dann ihre Bachelor- oder Masterarbeiten oder auch Seminararbeiten, wo sie immer wieder Kindern die Frage stellen, was ist eigentlich eure Fantasie? Warum gibt es so wenig Männer in der Grundschule oder eben auch gar keine? Die fragen nicht so, wie ich finde, ziemlich platte Fragen, hättet ihr lieber einen Mann? Das ist dumm, wenn man eine gute Klassenlehrerin hat oder eben diese Zeugnisauswerterei, da halte ich nichts von. Sondern die Kinder gezielt fragen, was sind eure Fantasien, die ihr entwickelt durch die Tatsachen, die ihr hier seht? Und da haben in 5 verschiedenen Studien, unabhängig voneinander Jungen und Mädchen, gesagt, einer der Gründe ist, dass Frauen eben schlauer sind. Und um Lehrerin zu werden, muss man irgendwas mit Uni und irgendwie gut sein in der Schule. Und deswegen ist es für 9-Jährige wohlgemerkt, 9-Jährige in der 3. Klasse und in der 4. Klasse 10-Jährige, eine Tatsache, die sie sich gegenseitig in Gruppendiskussionen sogar bestätigen, ja, ist nun mal so, Frauen sind schlauer. Und das ist lernpsychologisch grausam.
Frau Steiner, können Sie das aus der Praxis bestätigen?
Also mir fällt ein ganz konkretes Beispiel ein. Wir haben immerhin auch 2 Männer noch einmal in der Grundschule, was ja sehr positiv ist, im Lehrerkollegium.
Wie groß ist das Kollegium insgesamt?
17 Kolleginnen und Kollegen. Haben aber einen gut aufgestellten Ganztagesbereich. Das heißt, dass ich bedarft war, eben auch vor allem Männer in den Ganztagesbereich mit zu installieren. Ein Mann, der sehr sportaffin ist, hat sich dazu bereit erklärt, einige Stunden zu übernehmen. Wenn dieser Mann den Schulhof betritt, dann fliegen ihm die Schüler entgegen. Und der Mann hat auch keinen Namen mehr, es ist unser Trainer. Das heißt, die Schüler nennen ihn nur, das ist unser Trainer. Wenn der Herr sie in die Mensa begleitet, wenn er mit ihnen Lernzeiten betreut, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist der Trainer und damit wird ihm eine ganz klare Rolle zugeteilt. Und man sieht auch, wie dankbar Schüler sind, also nicht nur die Jungs, eben auch die Mädchen, hier einen Mann zu haben, an dem sie sich orientieren können, der mit ihnen die Freizeit gestaltet und dabei fühlen sie sich wohl. Ich denke einfach, dass sie dadurch einen sehr viel breiteren Blick bekommen über die Möglichkeiten, die man mit der Freizeitgestaltung mit Männern und Frauen eben haben kann. Und ich glaube auch, dass es grundsätzlich gut ist für deren physische und psychische Entwicklung.
Ja, ich kann das wirklich nur unterstützen. Es geht, glaube ich, wirklich auch weniger darum, wie werden die Zeugnisse besser, sondern wie haben Jungen in Grundschulen und Mädchen eben eine Vielfalt an Rollenmodellen.
Korrekt.
Und am besten dann auch nicht nur einen Mann, sondern unterschiedliche Männer, klein, groß, ein Trainer, ein Musiker und genauso dann eben auch Lehrerinnen, die Trainerinnen und Musikerinnen sind und so weiter und so fort. Die Vielfalt fehlt und das hat schlimme Folgen, wie eben diese Studien, diese qualitativen Studien mit echten Grundschulkindern deutlich machen. Und wenn man in den Kolleginnen, wo meine Mitarbeiter arbeiten, nachfragt, dann bestätigen das eben auch viele Lehrerinnen und Schulleiterinnen. Da muss dringend was passieren.
Ja, das würde ich durchaus unterstreichen. Ich habe nur ein bisschen das Problem, der breitere Blick auf die Freizeitgestaltung, wenn der gleichzeitig verbunden ist damit, dass das eine männliche Variante darstellt, dann finde ich, ist er zugleich ein einengender Blick. Und mir würde es eben darum gehen, in das professionelle Handeln von Lehrerinnen und Lehrern in der Breite der Förderung von Mädchen und Jungen zu ermöglichen. Und das ist schwierig, solange wenig Männer da sind, also solange die Vielfalt im Kollegium fehlt und dann diesen Männern, die da sind, entweder zugeschrieben wird, dass sie den Männern zugeschriebene Tätigkeiten in ausführen oder sie diese von sich aus gerne machen. Beides bedingt sich in der Regel.
Aber Frau Steiner, die Frage ist doch, sind das nur Zuschreibungen oder gibt es in der Erziehung tatsächlich so etwas wie einen männlichen und einen weiblichen Stil?
Also ich denke, dass es das tatsächlich gibt. Was mich ein bisschen gestört hat am Anfang, als Sie das heutige Forum eröffnet haben, Sie sprechen hier letztlich von einem Matriarchat. Matriarchat würde ich hier so gar nicht sehen, denn ein Matriarchat ist für mich das Pendant zum Patriarchat. Und wenn ich nur allein die Kasi-Kultur in Indien sehe, da haben auch Frauen das Sagen, haben Verantwortung über Haushalt, über Finanzen und so weiter. Aber die Männer haben auch ganz klar ihren Status und die Aufgabe dafür zu sorgen, dass es der Familie gut geht. Das heißt im Klartext, Matriarchat bedeutet für mich auch eine klare Rollenzuweisung und jeder fühlt sich in seiner Rolle wohl. Was ich jedoch bemängle, ist, dass wir verstärkt die weiblichen Attribute in unserer Erziehung wiederfinden. Also Dinge wie ganz flache Hierarchien, Angst vor Konfrontationen, ein hohes Harmoniebedürfnis und so weiter. Und all dies sind Dinge, die vielen Kindern eben nicht entgegenkommen in ihrer Entwicklung, vor allem den Jungs eben nicht. Ich hatte am Wochenende ein lustiges Erlebnis. Wir waren beim Abendessen und am Nebentisch saßen zwei Familien mit drei kleinen Kindern, davon zwei kleine Mädchen. Die drei Kinder verhielten sich nicht unbedingt optimal. Das heißt, sie rasten durch die Gegend, sie waren laut, sie schrien herum und niemand bot ihnen Einhalt. Die eine Mutter saß sehr entspannt da und die andere machte ab und zu ein leises Psst. Die beiden Männer saßen dabei und man hatte das Gefühl, sie wollen gleich aufspringen und eingreifen, aber die haben sich irgendwie nicht getraut. Sie kamen mir vor als Jungs, wo es innerlich brodelt, aber sie dürfen jetzt nicht aufstehen.
Der gehemmte Mann.
Der gehemmte Mann. Also so kam mir das gerade vor. Zwei vollständige Familien. Was ich eben damit sagen möchte ist, ich glaube, dass die Väter durchaus das Bedürfnis gehabt hätten, hier einzuschreiten und die Kinder auch zur Raison zu rufen, aber sie haben es nicht getan, weil es nicht passt, weil es nicht in ihr Weltbild passt. Man ist femininer, die Problemlöseverhalten wird auf anderen Ebenen und mit anderen Mitteln durchgeführt.
Und weil es was mit Autorität zu tun hat und Autorität verpönt ist?
Auf jeden Fall, wobei man sicherlich Autorität nicht mit einer guten, autarken Erziehung verwechseln darf. Es ist eine verpönte Begrifflichkeit, aber letztendlich in einem Erziehungsprinzip sollten trotzdem Dinge wie Grenzen und Freiheiten und so weiter sich gegenseitig bedingen und den einzelnen Schülern dann und den Kindern dann eben auch Strukturen geben mit Ritualen, Regeln und so weiter.
Was sagen die Erziehungswissenschaftler? Erleben wir eine Feminisierung unseres Erziehungsstils?
Also auf jeden Fall fand ich den Autoritätsbegriff spannend, weil ich ja wirklich hin und her überlege, wie kommt es zu diesem Exodus der Männer nicht nur aus dem Grundschullehramt, sondern aus dem Lehramt an sich und aus allen Berufen, die mit Kümmern und Sorgen um Menschen zu tun hat seit 30 Jahren. Und da kommt man irgendwie, wenn man genau hinguckt, sozialpsychologisch auch an die sogenannte antiautoritäre Revolution als einschneidendes Ereignis. Also in den Ende 60er, Anfang 70er Jahren ist was passiert in Deutschland, was den Autoritätsbegriff neu aufstellen wollte, aber eigentlich hauptsächlich eben alte Autoritäten in Frage gestellt hat. Gott sei Dank, völlig zu Recht. Aber das, glaube ich, ist wirklich eine spannende Entwicklung, die wir genauer anschauen müssen. Für vor allem Männer, die eben ihre klassischen Autoritäten verloren haben, ist nichts Neues entstanden. Für Frauen ist was Spannendes Neues entstanden, nämlich der Einstieg in akademische Berufswelten, der vor allem sogar erstmal über Grundschullehramt, Lehramt und so weiter gelaufen ist und dann auf Medizin, Psychologie, Theologie und so weiter übergegriffen hat. Und ich glaube wirklich, an dieses Thema müssten wir viel tiefer ran. Was macht heute eine Person, und dann ist eigentlich egal, ob Mann oder Frau aus, die Autorität hat, dazu stehen darf, dass er oder sie den Auftrag hat, Regeln zu setzen, deren Einhaltung auch durchzusetzen und so weiter und so fort. Und da hat Frau Steiner in meinen Augen gar nicht so Unrecht. Da sind die Männer in einer Unsicherheit, die sie dann eben in den immer mehr zu Maschinen und Moneten drängt. Also da fühlen sie sich sicher vorm PC oder beim Geldzählen oder was auch immer. Aber um Menschen kümmern und da auch mal sagen, und so geht's jetzt lang, weil ich einfach davon ausgehe, ich weiß es, wie es sein sollte, das trauen sich immer weniger Männer. Und ja, kümmern und die weichen Anteile, das Sorgen, geht ihnen auch immer mehr verloren. Und bei Maschinen fühlen sie sich sicher. Und das halte ich für eine schlimme und, wie ich eben gesagt habe, eben anscheinend auch globale Entwicklung, wo man viel grundsätzlicher ran müsste.
Spielt da nicht vielleicht eine Rolle, dass es dabei auch darum geht, argumentativ Autorität zu vermitteln? Also sehr wohl eine strukturierte, engagierte und kontrollierende Haltung einzunehmen und damit auch begründen zu können, warum was ist. Also die Autorität, die angegriffen wurde Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, die war ja eher eine Sprachlose, die ganz einfach auf Macht setzte und auf Durchsetzung.
Autoritär.
Und das, autoritär, genau. Und dass die nicht mehr ohne weiteres akzeptiert wird, das finde ich auch durchaus in Ordnung.
Klar.
Dass die Frage, dass man durchaus auch körperliche Durchsetzungsmöglichkeiten erproben sollte, da ist auch ein Stück verloren gegangen. Mhm. Das finde ich nicht nur bedauerlich für Jungs, sondern ich finde, dass sowas gerade auch den Mädchen beigebracht werden sollte, unbedingt. Also auch da eine Förderung eigentlich für beide. Mhm. Aber Frauen können das auch. Und insofern hängt auch das nicht einfach davon ab, dass Männer dieses realisieren sollten, sondern eher ist es eine Frage, dass man das mit auch als Anspruch an professionelles Handeln von Lehrkräften beiderlei Geschlechts formuliert.
Frau Steiner, Sie nennen das ja den männlichen Standpunkt. Geben Sie uns doch nochmal einen Einblick in das Leben einer Grundschullehrerin. Wo fehlt der in der Praxis, dieser männliche Standpunkt? Wo fällt Ihnen das auf?
Vor allem bei der Abwicklung von Konflikten. Ich denke, was ganz wichtig ist, dass man an der Schule eine bestimmte Konfliktkultur hat. Frau Feuchtig-Wieland hat es gerade benannt, dass wir eine Konfliktkultur installieren, nicht nur an Schulen, sondern grundsätzlich in unserem gesellschaftlichen Miteinander. Eine Struktur, die, ich nenne es übrigens fußballdidaktisches Erziehungsprinzip, eine Struktur, die sich aus Freiräumen definiert. Ein Freiraum kann es nur geben, wenn ich aber auch Grenzen habe und diese Grenzen auch wirklich konsequent einfordere. Diese Grenzen werden formuliert über Rituale und Regeln. Ein Stück weit hat für mich auch Disziplin da einen ganz großen Stellenwert. Aber vor allem eben Respekt, Respekt vor dem Gegenüber. Und all diese Werte, und auch da möchte ich der Frau Feuchtig-Wieland recht geben, können Frauen leisten. Absolut. Sie sollten sich mit dieser Form des Erziehungsprinzips einfach auseinandersetzen. Und ich glaube, es würde ihnen vieles leichter fallen, sowohl Lehrkräften als auch Müttern. Aber nach wie vor sieht man sowohl in den Schulen als auch in den Haushalten, also in den Familien, dass vor allem junge Frauen, junge Mütter ein großes Problem damit haben, sich als Führungsperson ihrem Kind gegenüber zu outen. Eine Mutter hat mich bei einem Vortrag mal angesprochen, sie hätte doch gelernt, wenn ein Kind ein Problem hätte, müsse sie zu ihm in die Knie hinuntergehen und das Auge in Auge mit dem Kind besprechen. Das ist eine Haltung, die ist nicht zielführend. Ein Kind braucht Führung, ein Kind braucht Orientierungshilfen. Und da gebe ich auch wieder der Frau Feuchtig-Wieland absolut recht. Ja, das kann auch eine Frau leisten. Es geht mir aber darum, dass man dieses Erziehungsprinzip auch für sich wahrnimmt und versucht umzusetzen. Und ja, es können Frauen auch, aber da muss ein Umdenken stattfinden.
Das kann ich nur bestätigen. Also auf alle Fälle muss man sich darum kümmern, dass man wieder mehr Männer in die kümmernden Berufe kriegt, unter anderem das Grundschullehramt. Aber man muss parallel, und das machen wir auch in der Ausbildung an der Bremer Uni, eben auch die Studentinnen dahingehend ausbilden, dass sie, sagen wir mal, diversitätsorientierter, vielfaltsorientierter mit Kindern umgehen, auch zum Thema Autorität und Respekt eben das besetzen, was Frau Steiner eben benannt hat, weil wir da eben in meinem Projekt auch die Erfahrung machen, vor 4 Wochen war Evaluationstreffen mit 12 beteiligten Männern und viele von denen sagten, wir bekommen leider in diesen männerfreien Grundschulen, wenn wir uns nicht dagegen wehren, die Rollen, die schweren Jungs zu übernehmen. Und das ist fatal.
Ja.
Und
richtig.
Gerade die Studenten, die dann eben noch jung sind und natürlich auch den Job gut machen wollen und da sich nicht gegen sperren, die übernehmen dann womöglich wirklich erstmal so eine Dreiergruppe schwerer Jungs, die dann auch noch im Unterricht vor die Tür gehen und irgendwas anderes machen. Und das ist natürlich gruselig, wenn zum einen die Pädagogik so aussieht, Jungs, die nicht angepasst genug sind, müssen raus und kriegen dann auch noch den einzigen Mann an der Grundschule als ihren Aufpasser und die Kolleginnen machen es mit. Das ist wirklich gruselig. Also da muss man dringend eben auch in der Ausbildung der Studentinnen oder auch der Weiterbildung der Lehrerinnen und Schulleiterinnen ansetzen.
Und ich würde aber durchaus eine Gefahr drin sehen, so wie das Thema angegangen wird. Wir brauchen die Männer dafür, dass man genau in diese Falle reingerät, weil es wird dann eine Zuschreibung auf der Ebene von Zweigeschlechtlichkeit, von hier die Frauen, hier die Männer, von Unterschieden von Weiblichkeit und Männlichkeit argumentiert und dann kommt man im Grunde nicht gut wieder da raus.
Deswegen, aber ist das eine Falle oder machen die Männer nicht nur das, was sie am besten können?
Nee. Also manche Männer schaffen es dann wirklich auch, sich dagegen zu wehren und zu sagen, ich mache gerne Musik und ich mag Bücher, ich würde gerne eine Lesegruppe machen oder ein musikalisches Bewegungsangebot und lass mich bitte mit dem PC-Raum in Ruhe und ich will nicht die harten Jungs übernehmen.
Aber der Druck auf Männer ist, glaube ich, sehr groß. Und da finde ich, ist es eben ganz wichtig, das wegzukriegen von dieser Dramatisierung von Geschlecht und hin zu, was ist pädagogisch professionell sinnvoll, und daran anzusetzen. Und das wird erschwert, wenn ich immer wieder auf diese Unterscheidung zwischen Mädchen, Jungen, Männer, Frauen rekurriere.
Ja, wenn ich das ergänzen darf, also was Sie ansprechen, ist ein Stück weit diese Individualisierung, die wir in allen Räumen eigentlich einfordern, dass man den Kindern gerecht werden kann, entsprechend ihrer Bedürfnisse. Es ist richtig, wir haben im Moment das Gender-Problem hier zu diskutieren, aber letztendlich geht es tatsächlich darum, den einzelnen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Und ich denke, was auch unbedingt Hand in Hand gehen musste, ist auch eine infrastrukturelle Veränderung. Wir wollen immer mehr Ganztagesschulen haben. Das heißt, die Kinder sind den ganzen Tag in einer Institution mehr oder weniger eingeschlossen. Aber diese Institutionen sind meistens irgendwelche unattraktiven Räume mit sehr beschränkten Bewegungsfreiräumen, wo sich die Kinder dann auch mal unbeaufsichtigt erforschen können. All diese Dinge sollten eigentlich aufgeplustert werden. Also es kann nicht sein, dass Kinder von 8 bis mittags um 4 eingesperrt sind und ständig ist irgendein Beobachter dabei, der sie kontrolliert und sie daran hindert, selbstständig zu werden und auch ihre Konflikte zum Beispiel selbstständig auszudiskutieren oder damit umzugehen. Man müsste die Sache schon von verschiedenen Seiten angehen. Mhm. Und was mir auch noch ein bisschen fehlt in unserer Diskussion ist gerade, tatsächlich zu sehen, es gibt ja tatsächlich physiologische und auch psychologische Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen. Die Dr. Böhm hat in seinem Jungendilemma verschiedene Quellen zusammengetragen von Vera Birkenbiel, Baron Cohen und auch Dieter Offen, wo festgestellt wurde, dass zum einen eben die motorische Entwicklung unterschiedlich verläuft, die Feinmotorik bei Jungs eben erst primär in der Pubertät, dass die sprachliche Entwicklung in den ersten Jahren bei Jungs etwas retardiert, bei vielen Jungs noch etwas retardiert. Gleichzeitig die Impulskontrolle später eben erst da ist. Auch das Verhältnis Muskelmasse, Körperfett schon von frühester Kindheit dann unterschiedlich ist. Und man führt es eben darauf zurück, dass eben hier das Testosteron bzw. das Östrogen schon sehr früh wirksam ist und diese körperlichen Entwicklungen vorantreibt. Und natürlich gibt es keine physische Entwicklung ohne psychische Entwicklung. Das spielt ja immer miteinander mit. Und auch diese Kenntnisse, finde ich, gehören dringend in diesem Falle in die Erzieher- und auch in die Lehrerausbildung hinein, dass man auch weiß, welche physischen Unterschiede gibt es denn tatsächlich und wie kann ich jetzt mit Lernsituationen aushelfen oder helfen, dass die Kinder trotzdem sich optimal entwickeln können, auch gut lernen können.
Ja, Fantini, intuitiv würde man ja sagen, Jungs haben einen größeren Bewegungsdrang als Mädchen, die raufen viel miteinander, sind stärker auf Wettbewerb ausgerichtet. Zugespitzt gefragt, ticken Jungs anders als Mädchen?
Also ich habe das ja am Anfang schon mal angedeutet, ich finde, man sollte dann nicht von die Jungs sprechen. Also diese genetischen hormonellen Geschichten sind da, die kann man nicht wegreden, sollte man auch nicht. Es ist absurd zu sagen, dass alles die Kultur macht oder ähnliches. Natürlich gibt es diese Grundlagen, aber wenn man deutlich sieht, dass eben die Gruppe der Jungen, deren Eltern viel Geld haben und einen hohen Bildungsabschluss oder auch einigermaßen gut viel Geld haben, die müssen nicht steinreich sein, die kommen weiterhin super klar. Die stört sozusagen unser Schulsystem nicht, die kommen da durch und finden ihren Weg. Und die haben ja dasselbe genetische Material. Das heißt also, die Prioritätensetzung müsste in meinen Augen, wenn man auf das Datenmaterial guckt, eher da ansetzen, dass man von der Mittel- und Oberschichtsorientierung und von der monokulturellen Orientierung wegkommt. Also dass man in die Richtung individualisiert, dass für alle, eben auch für Kinder, die nicht aus dem Haushalt kommen mit 100 Büchern und so weiter, Dinge anbietet, damit sie Lust auf Bildung bekommen. Und ganz, ganz zentral, vor allem für Jungen scheint zu sein, Lust auf Lesen und Schreiben. Und da muss man wirklich viel vielseitiger werden und dann eben eine große Palette von Angeboten machen, meinetwegen der Bücher, die zum Lesen oder der Texte, die zum Lesen angeboten werden.
Korrekt, ja.
Und da profitieren zurzeit, wenn man dann variabler wird, vermehrt Jungen von. Das ist wohl so, weil zurzeit die Auswahl der Bücher, und da gibt es auch Studien, die Auswahl der Bücher ist eher an Beziehungsgeschichten orientiert, an Tierfabeln und so weiter. Und wenn man gleichzeitig forscht, was Jungen und Mädchen im bestimmten Alter gerne lesen, dann stellt man fest, ja, Mädchen mögen die Bücher, die die Grundschule ihnen anbietet. Die 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 Lehrerinnen ihnen anbieten. Und wir machen da manchmal kleine Experimente mit Studentinnen und Studenten. Und da ist es genauso. Die Studentinnen suchen sehr gute Bücher aus für die Mädchen in der Grundschule. Aber ja, nicht für die Jungs.
Das spielt aber auch mit einer Rolle, dass ganz einfach zugeschrieben wird, Jungen würden nicht lesen wollen. Und wenn man sich anguckt, wie viele Jungen Harry Potter Bücher verschlungen haben, dann stimmt das einfach so nicht.
Das müssen die richtigen Bücher.
Genau.
Ja. Aber wenn wir nochmal auf den unterschiedlichen biologischen Bauplan von Jungen zu sprechen kommen. Frau Steiner, im Unterricht, da muss man ja die meiste Zeit stillsitzen, im Klassenzimmer, da soll es ruhig sein. Ist das nicht ein Punkt, wo Jungs in ihrem Bewegungsdrang tatsächlich benachteiligt werden, einfach weil es ihnen quasi von Natur aus schwerer fällt, sich dem anzupassen?
Das ist sicherlich der Fall. Ich sehe da aber eigentlich ganz positiv in die Zukunft. Im Austausch mit anderen Schulen habe ich festgestellt, dass auch dort eine Bewegungs- und Sportorientierung immer wichtiger wird. Das sind doch eigentlich schon mal ganz gute Dinge. Also wir haben zum Beispiel vor etwa 10 Jahren bereits unsere Schule umgewidmet in eine sport- und bewegungsorientierte Grundschule. Das heißt, der ganze Tag ist durchrhythmisiert mit viel Bewegung. Die Außenanlagen sind entsprechend gestaltet, sodass viel bewegt werden kann. Es gibt mehrere Bewegungspausen im Laufe des Tages und so weiter. Diese Bewegung insgesamt hilft nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen zu lernen und Dinge, die sie gelernt haben, zu behalten und zu verarbeiten.
Ich würde auch gerne da nochmal zu der Betonung jetzt, dass das natürlich so sei und dass es biologisch bedingt wäre, was sagen, weil das macht genau wieder die Differenz zwischen Mädchen und Jungen aus, die so klar nicht vorhanden ist. Also sicher kann man sagen, es gibt unterschiedliche motorische Entwicklungen, sprachlich, also das, was Frau Steiner aufgezählt hat. Aber die Grenze verläuft da nicht zwischen den Geschlechtern, sondern in der Regel ist es gilt für alle Faktoren, dass die Unterschiede innerhalb der Geschlechtergruppen größer ist, als sie zwischen den Geschlechtergruppen sind. Beispielsweise Heinz-Jürgen Voss ist ein Biologe, der sich sehr intensiv mit der Frage von Biologie und Geschlecht befasst hat. Der sagt, es ist ein extrem komplexes Zusammenspiel und wir können weder so einfach sagen, es sind die Gene oder es sind die Hormone, sondern es spielt biologisch und sozial und gesellschaftlich das zusammen. Es ist auch ein Interaktions...
Keine Frage.
Deswegen ist das Problem, wenn wir es auf natürlich beziehen, dann machen wir damit auch für die agierenden Lehrkräfte eine Grenze auf, die dazu führt, dass diese Zuschreibungen verstärkt werden und dass man den Blick auf etwas richtet, wo man nach den Differenzen guckt, statt danach zu gucken, wie entwickeln sich die einzelnen Individuen und wo sind da die Unterschiede und wo muss ich darauf achten, egal ob Mädchen oder Junge.
Aber ich denke, das ist die Realität. Ne? Also meine Mitarbeiter, wie gesagt, in der frischen Evaluationsrunde haben gesagt, die Jobs, wo wir eingesetzt werden, wenn wir den Schulleiterinnen und den Kolleginnen freien Raum lassen, sind bewegungsorientierte Angebote und Werkräume. Also diese Zuschreibungen sind nichts, was theoretisch passiert, sondern das wird aufs Heftigste leider
durchgezogen. Zwei Dinge, die ich gerne hier einbringen möchte. Erstens, wenn ich Lehrerstellen ausschreibe für meine Schule und ich habe alle Kinder im Blick, dann achte ich zum Beispiel ganz konkret drauf, also an meiner Schule gab es eben zu wenig MINT-Angebote. Also mache ich eine Ausschreibung für Kollegen, wo MINT abgedeckt wird. Mathematik, Chemie, Physik, Dinge, die Art, natürlich für die Grundschule. Und ich musste mich beim letzten Gespräch tatsächlich zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau entscheiden. Ich habe mich nicht für den jungen Mann entschieden, weil er pädagogisch in seiner Wirksamkeit für mich nicht so überzeugte wie die junge Frau. Die junge Frau ist inzwischen ein absoluter Leistungsträger der Schule, bietet Forscher-AGs an und viele andere Dinge und bindet sowohl Jungs als auch Mädchen perfekt ein. Das ist mal das eine, denke ich, was ganz wichtig zu sagen wäre. Das zweite, wie ich am Anfang gesagt habe, sehe ich es auch so, dass es um die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Kindes geht, aber man darf trotz alledem die Endokrinologie nicht völlig außen vor lassen. Das Sexualhormon Testosteron ist wirksam, verhaltenssteuernd, gerade was zum Beispiel Dominanzhierarchien, Wettstreit, Risikobereitschaft, Neigung zum Extremen und so weiter anbelangt. Einfach da. Und Jungs haben nun mal mehr Sexualhormon Testosteron als Mädchen. Und deshalb taucht natürlich prozentual diese Problematik, gerade was Verhaltenssachen anbelangt, doch tatsächlich bei Jungs greift häufiger als bei Mädchen.
Frau Faulstich-Wieland, die Wahrnehmungsdefizitstörung ADHS, die wird bei Jungen 4-mal so häufig diagnostiziert als bei Mädchen. Wird jungenhaftes Verhalten an den Schulen pathologisiert?
So pauschal würde ich das jetzt nicht sagen, aber Sie können nicht ganz einfach trennen zwischen, was passiert da körperlich, biologisch und was passiert im Sinne des Doing Gender, der Übereinkunft, was halten wir für geschlechtsadäquat, was setzt sich in den Interaktionen, an denen die Kinder selbstverständlich beteiligt sind, und den Lehrkräften durch. Und wenn die Zuschreibung ist, dass Jungen eher aggressiv sind, dann lässt man ihnen auch eher Dinge durchgehen. Oder wenn die Zuschreibung ist, Jungen haben ja ziemlich lange sowas wie ein Genie-Bonus gekriegt, während Mädchen eher immer nachweisen mussten, dass sie tatsächlich etwas können. Und das hat sich ja auch mit dazu beigetragen, dass Unterschiede dann dazu führen, dass die Kinder Frauen für schlauer halten als Männer. Also es ist ein Prozess, an dem man sehr wohl arbeiten kann. Und das Problem, wenn man es für natürlich und für biologisch bedingt hält, ist, dass man dann diese Zuschreibungen nicht in Frage stellt, nicht reflektiert.
Ich würde gerne nochmal einen anderen Punkt einbringen, weil eben das Stichwort Sexualität angeschnitten wurde, weil das wirklich ein Punkt ist, der mich in Grundschulen aufregt und wo ich auch davon sprechen würde, da werden Jungs benachteiligt, denn im dritten und vierten Schuljahr, zumindest in Bremen, ist auf dem Lehrplan Sexualunterricht angesagt. Und Sie können sich vorstellen, was in den männerfreien Grundschulen zum Thema Sexualunterricht passiert. Die Jungs bleiben auf manchen ihrer Fragen, die sie partout nicht, und auch dazu haben wir gerade verschiedene Forschungsarbeiten laufen, Frauen stellen würden und die sie auch nicht in gemischten Gruppen stellen würden. Und das finde ich wirklich, je genauer man da hinguckt, wie viele wichtige Fragen 9-10-Jährige haben zu ihrer körperlichen und sexuellen Entwicklung und wo sie sagen, da spreche ich nur mit einem Mann drüber. Und leider habe ich zu Hause auch niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Und Schulen kümmern sich nicht darum, da männliche Ansprechpartner, natürlich qualifizierte, sehr gut qualifizierte männliche Ansprechpartner zu haben, sondern überlassen den Jungs medialen Dummheiten, die sie zum Thema Sexualität erfahren können. Und da bin ich richtig, also je mehr ich da von meinen Mitarbeitern höre und jetzt auch in den zwei Forschungsstudien, die wir da betreiben, bin ich richtig sauer, dass Schulpolitik sich da überhaupt nicht drum kümmert, dass man da dringend eingreifen muss und dringend meinetwegen mit Pro Familia, mit außerschulischen Experten ins Gespräch kommen muss, um diese dramatische Schieflage abzubauen.
Möchte ich Ihnen gerade recht geben, was diese Diskussion oder was diesen Punkt anbelangt. An unserer Schule wird zum Beispiel hier die Schulsozialarbeit ganz stark mit eingebunden, weil wir das Glück haben, einen männlichen Schulsozialarbeiter an der Schule zu haben, der gleichzeitig Sexualpädagoge ist. Nichtsdestotrotz, auch wenn man eine Schulsozialarbeiterin hätte, hätte diese doch immerhin die Adressen und die Kontakte eben gerade zu Pro Familia oder zum Jugendamt oder Jugendhilfe, wie auch immer, wo man dann entsprechende Personen auch männlichen Geschlechts bekäme, die dann den Unterricht eben mit auffrischen und entsprechend auch mitgestalten könnten.
Dafür müsste ein Bewusstsein dafür da sein, dass da eine konkrete Benachteiligung passiert.
Korrekt, ne? Ja.
Auch bei Klassenfahrten, wo keine männliche Begleitperson dabei ist, eine rein männlich besetzte Klassenfahrt mit einer gemischten Gruppe wird es überhaupt nicht geben, aber eine rein weibliche ist kein Problem. Also dieses Unrechtsbewusstsein, dass Jungs in Grundschulen wirklich durch Vernachlässigung diskriminiert werden, das ist nicht aktiv genug und da gäbe es viel zu tun.
Ja. Frau Wolschig-Wieland, es gibt ja schon seit längerem die Forderung nach einer Männerquote für die Grundschulen, damit Männer in pädagogischen Berufen nicht länger die Exoten bleiben. Eine sinnvolle Idee?
Ich glaube, dass eine Quote da wenig hilft, weil erstmal die Voraussetzung geschaffen werden muss, dass wir genügend Studenten haben, die auf Lehramt studieren und dass die auch dann dabei bleiben und auch in die Grundschule gehen. Da hilft eine Quote wenig und da müsste schon noch was passieren, damit wir dann das Potenzial haben, was den Männeranteil in den Grundschulen überhaupt erhöhen kann.
Also ich sehe das ein bisschen anders als Frau Vollstich-Wieland, was die Quote angeht, weil man manchmal, um Dinge zu verändern, einfach auch politische Vorgaben braucht. Und ich bin bei vielen Punkten genau bei der Kollegin, dass ich auch sagen würde, wir müssen in der Berufsorientierungsphase jungen Männern noch besser anbieten, wie toll das ist, zum Beispiel Grundschullehrer zu werden. Wir müssen sie besser begleiten durch Studium, damit sie nicht abbrechen. Aber wenn wir keine Quote haben, wenn wir keine Politik haben, die sagt, ja, da ist ein Problem, wir müssen was ändern, dann hängt es davon ab, ob meinetwegen wie Frau Steiner eine Schulleiterin ein Bewusstsein dafür hat und wirklich was tut, um eine Diversität in ihrem Lehrpersonal anzubieten oder aber auch andere nicht. Und da würde ich sagen, Grundschulen, die über 5 Jahre männerfrei agieren, darf es nicht geben. Da müsste es ein politisches Mittel geben, das ihnen sagt, und in den nächsten 3 Jahren weist ihr mir nach, warum ihr das nicht ändert.
Frau Steiner, könnten Sie sich das vorstellen, einen Quotenmann ins Kollegium gesetzt zu bekommen?
Na, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich hätte diesen einen Quotenmann ja gerne eingestellt, aber er hat mich nicht überzeugt aufgrund seiner fachlichen und pädagogischen Kompetenz. Ich habe dann schon auch gewisse Ansprüche.
Frau Wautstich-Wieland, jetzt bleibt das ja eine unbefriedigende Tatsache, wenn Jungs nicht ihr volles Potenzial in der Schule ausschöpfen und leistungsmäßig zumindest im Durchschnitt teilweise schlechter abschneiden als die Mädchen. Was kann denn eine Schule konkret tun, um ihnen zu helfen?
Wir sind ja jetzt dann tatsächlich wieder an dem Ausgangspunkt, die Jungen schneiden nicht leistungsmäßig schlechter ab, sondern wir haben eine Risikogruppe von Jungen, wir haben aber auch eine Risikogruppe von Mädchen. Und insofern ist es weniger die Frage, was kann man mit den Jungen tun, sondern wie kann man den Risikokindern gerecht werden. Und eine Möglichkeit ist, didaktische Vielfalt anzubieten, um allen unterschiedlichen Interessen, Lernformen gerecht zu werden. Also ich denke, das wäre so ein ganz zentraler Punkt, den man da anführen sollte in erster Linie.
Und diese Vielfalt bezogen auf die Jungs, heißt das dann mehr rausgehen, mehr Bewegung? Ist das das Geheimrezept?
Nein, ich halte das nicht für ein Geheimrezept für Jungen, sondern ich halte das für einen wichtigen Punkt, der Mädchen wie Jungen fördern würde. Also auch Mädchen haben Bedürfnisse, sich zu bewegen. Ich habe 3 Enkelsöhne, 2 Enkeltöchter und die sind alle 5 massiv interessiert an viel Bewegung, an viel Sport. Die Mädchen spielen Fußball und ich finde das auch wichtig, das zu fördern und nicht davon auszugehen, dass natürlich die 3 Jungs das können müssen, weil es deren Bedürfnisse ist. Und bei den beiden Mädchen wäre das nicht so wichtig, sondern ich finde es für alle 5 wichtig.
Hm? Aber wichtig ist, dass Oma und Opa mit ihnen rausgehen, nicht nur die Oma. Und genauso in der Schule eben auch. Didaktische Vielfalt kann ich immer nur unterstreichen, aber eins kann man durch die tollsten pädagogischen Konzepte nicht ersetzen. Jungen und Mädchen lesen Männer und Frauen als Männer und Frauen. Das ist einfach so. Und da kommen wir auch, wenn wir Gender theoretisch uns dekonstruktiv anschauen wollen, kommen wir nicht daran vorbei, dass es hoch bedeutungsvoll ist, dass Kinder im Grundschulalter sehen, auch Männer kümmern sich um uns, beteiligen sich an unserer Ausbildung, sind hoffentlich dann auch zu Hause präsenter und so weiter und so fort. Also da kommt man einfach nicht dran vorbei. Nee,
da sind wir uns ja, glaube ich, in der Zielsetzung auch voll einig, dass der Anteil zu erhöhen ist. Ja. Und zwar über den einzelnen Ausnahmemann hinaus.
Richtig. Ja.
Also ich denke, das ist insgesamt wirklich ein gesellschaftlicher Draufschau, den man da machen muss. Ich habe heute Morgen die standesamtlichen Nachrichten gelesen. 75 Geburten wurden niedergeschrieben. Nur bei 2 Geburten war nur die Mutter als alleinerziehend benannt. Überall war Vater und Mutter benannt. Das bedeutet ja letztendlich, jedes Kind hat doch tatsächlich oder nahezu 99% dieser Kinder verfügen über Vater und Mutter. Und es wäre doch wünschenswert, wenn sich auch beide Geschlechter sich in der gesamten Erziehung einbringen könnten, sowohl als Orientierungsbilder, als Vorbilder, eben auch als Orientierungspfosten für den weiteren Entwicklungsweg. Ja, das denke ich wäre das Wesentlichste, denn wir sollten auch nicht vergessen, dass 80% der Erziehungsleistung eben zu Hause stattfindet und eben nicht in den Bildungsinstitutionen der Schulen oder der Kindergärten.
Ja, aber da hat sich ja ganz viel getan. Also ich glaube, wir haben noch nie so eine Vätergeneration gehabt, die sich so stark um Kinder gekümmert hat, wenn man das vergleicht mit, dass früher die Väter eher diejenigen waren, die abends dann die Strafaktionen zu übernehmen hatten. Das ist doch längst vorbei.
Ja, aber waren sie nicht persönlich präsent? Sie waren zwar tagsüber nicht da, das ist korrekt. Aber wenn sie dann nach Hause gekommen sind, dann waren sie in ihrer Person präsent, in ihrer Wertehaltung und ja, einfach als Väter.
Das sind sie ja heute auch.
Aber unabhängig davon sind die wachsenden Familienverhältnisse in Deutschland alleinerziehenden Familien und Singles. Also
steigend.
Überhaupt keine Familien.
Ja, steigend.
Die Zahl, die Sie eben mit den standesamtlichen Nachrichten hatten,
das war der Anfang.
Die zeigt Entwicklung nicht danach auf, wie es wirklich zu Hause aussieht.
Ganz korrekt.
Die Zahl der Alleinerziehenden steigt jedes Jahr weiter und es sind zu 90% Frauen. Alleinerziehende Männer haben jugendliche Kinder.
Ja. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die tatsächlich, dass dann keine Männer da sind. Also der Status alleinerziehend ist auch ein wichtiger, um Geld zu kriegen vom biologischen Vater und um andere Möglichkeiten zu haben. Dann kann trotzdem ein Partner da sein, der auch für die Kinder da ist.
Das aber
ist
in der Regel nicht kontinuierlich. Deswegen sage ich meinen Mitarbeitern zum Beispiel auch, wenn ihr ins Projekt einsteigen wollt, mindestens ein Jahr. Ich will keine Männer, die für ein halbes Jahr kommen und wieder verschwinden, damit Kinder immer den Eindruck haben, Männer sind wie Wolken, die kommen und verziehen sie auch wieder, sondern Männer müssen kontinuierlich zeigen, ich kann mich hochqualifiziert und liebevoll um Kinder kümmern.
Das nehmen wir als poetisches Schlusswort in diesem SWR2-Forum. Klassenclowns und Sitzenbleiber kommen Jungs in der Schule zu kurz. Das war heute unser Thema. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei der Erziehungswissenschaftlerin Prof. Dr. Hannelore Faulstich-Wieland von der Universität Hamburg und bei Dr. Christoph Fantini von der Universität Bremen und bei Birgit Steiner, Rektorin der Scheffelschule in Rilassingen im Kreis Konstanz. Ihr Buch Artgerechte Haltung, es ist Zeit für eine jungengerechte Erziehung, ist im Gütersloher Verlagshaus erschienen und kostet 17,99 €. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesel.